13. November 2019, nur der Sohn macht euch frei. Das ist jetzt der Teil 7. Wir sprechen noch einmal über die Eitelkeit. Schaut man nur mit einem geistlichen Blick auf Menschen, welche stark von der Eitelkeit bestimmt sind, so nimmt man schnell die spezifische Unfreiheit dieser Menschen wahr. Sie sind mit ihrem Blick nicht auf Gott ausgerichtet, sondern auf sich selbst und machen sich zudem leicht abhängig vom Urteil anderer Menschen. Dem heiligen Paulus ist dieses Problem offensichtlich auch in den neuen christlichen Gemeinden bekannt gewesen und er gibt daher den christlichen Frauen die folgende Vorgabe. Es heißt im 1. Timotheus 2,9: Ebenso sollen die Frauen in angemessener Haltung, mit Bescheidenheit und Zurückhaltung sich schmücken, nicht mit Haargeflechten und Gold oder Perlenschmuck oder kostbarer Kleidung, sondern, wie es sich für Frauen gehört, die gottesfürchtig sein wollen, durch gute Werke. Wir merken, wie der Apostel den Blick von der äußeren Schönheit auf die innere Schönheit des Menschen lenkt und somit die Konzentration auf Gott. Gott schaut den Menschen anders an und vor ihm wird eine andere Schönheit wesentlich. Der gottverbundene Mensch, in dem die Schönheit Gottes selbst aufstrahlt. Es entsteht auf diesem Weg ein neuer Raum der Freiheit und eine Klarheit. Nicht die äußere Schönheit hat irgendeinen Verdienst, zu dem man sowieso nichts dazu getan hat, sondern der Mensch, der in der Gnade Gottes an der Entfaltung seiner inneren Schönheit mitwirkt, tritt in den Blickpunkt. Er kann sich aus dem verkrampften Bemühen lösen, sich und anderen äußerlich gefallen zu müssen. Und daher öffnet sich eine andere Tiefe seines Seins. Die äußere Schönheit tritt aus ihrem künstlichen Zentrum an die Peripherie und ordnet sich dort ein. Sie wird nun nicht mehr die Quelle für eine Bevorzugung. Es tritt an diese Stelle eine neue Gleichberechtigung mit anderen Menschen, denn nun zählen andere Werte, die nicht von den äußeren Gegebenheiten bestimmt sind, sondern von der Verwirklichung der Tugenden. Ein noch stärkerer Schnitt geschieht, wenn christliche Frauen nicht in der Ehe leben oder gar in eine ganz auf Gott gerichtete Lebensform eintreten. Hier können wir im Hintergrund die Worte des Apostels aufnehmen, der die neue Grundausrichtung vorgibt. So schreibt er an die Gemeinde von Korinth: Die unverheiratete Frau und die Jungfrau sind um die Sache des Herrn besorgt. Sie wollen heilig sein an Leib und Geist. Die Verheiratete dagegen ist um die Dinge der Welt besorgt und will ihrem Mann gefallen. Wenn wir diese Worte annehmen und verwirklichen, wird klar: Eine Eitelkeit, die sich selbst und den Menschen gefallen will, um scheinbar den eigenen Wert zu erhöhen, steht im Widerspruch zu einem Ruf in die enge Nachfolge Christi. Eine eitle Ordensschwester wäre ein Widerspruch in sich. Gerade der Ruf zur radikalen Nachfolge des Herrn kann nicht dulden, dass Eitelkeiten gepflegt werden, denn man hat ja den Ruf vernommen: Tochter, sieh her und neige dein Ohr, verlass dein Volk und dein Vaterhaus, der König verlangt nach deiner Schönheit, verneig dich vor ihm. Es geht also um die wahre Schönheit vor Gott. Versucht man nicht ernsthaft, die alten Eitelkeiten zu überwinden, dann bleibt man ein Gefangener seiner selbst, was umso schmerzlicher ist, da ein hoher Ruf der Nachfolge Christi ergangen ist. Es bleibt eine Selbstgebundenheit bestehen, die mit dem Weg der Loslösung von den Dingen dieser Welt und der falschen Anhänglichkeit an sich selbst und an Personen nicht harmonieren kann. Die nicht bekämpfte Eitelkeit, Gefallsucht eben, kann zu einer Untreue gegenüber dem Ruf des Herrn werden. Spätestens jetzt wird es deutlich, besonders bei einer ausgeprägten Eitelkeit, dass es sich nicht nur um eine harmlose Dummheit handelt, sondern dass sie den Menschen von innen her schwächt und er nicht diese Welt mit ihrem Denken und Empfinden zu überwinden vermag. Die Eitelkeit bindet den Menschen an die Peripherie. Vom geistlichen Weg her gesehen heißt dies, dass man in freiwilligen Unvollkommenheiten verharrt und die Seele daher keinen Aufschwung zu Gott zu nehmen vermag. Die Eitelkeit wird zu einer Kette, die den Menschen festbindet und zu einem großen Hindernis für den inneren Fortschritt auf dem geistlichen Weg. Das kann bis zur eintretenden Gleichgültigkeit gegenüber den Anfragen des inneren Weges gehen. Denn länger andauernde freiwillige Anhänglichkeiten hindern nicht nur den geistlichen Fortschritt, sondern belasten auch die Seele, rauben ihr die innere Dynamik und macht sie stumpf. Wie bei allen anderen Themen, welche die Unfreiheit berühren, gilt es auch hier, die Selbstgebundenheit zu überwinden. Nur die Bindung an den Sohn Gottes und all das, was er uns in seinem Wort zu verstehen gibt, macht uns wirklich frei. Es entsteht eine andere Werteordnung, die uns der Herr aufschließt. Wenn wir uns dieser Werteordnung zuwenden, dann verlassen wir die alte, weltliche Werteordnung und die Anhänglichkeit an sie. Der äußere Schritt dazu mag relativ einfach sein. Die inneren Bindungen und Freiheiten zu überwinden benötigen einen längeren, konsequenten Weg. Welch gute Gaben wir auch haben mögen, sie sind immer geschenkt. Selbst wenn wir daran mitgearbeitet haben, dass sie sich entfalten können, konnten wir dies nicht ohne den Herrn tun. Deshalb ist es eine Art Blindheit, wenn wir sie in der Eitelkeit für uns besitzen wollen, um vor uns und anderen Menschen etwas zu gelten. Dies einzusehen und konsequent an der Überwindung der Eitelkeit zu arbeiten, wird uns eine Freiheit schenken, die unsere Seele aufatmen lässt und uns aus einer inneren Gefangenschaft herausführt.
Der heutige Eingangsvers ist ein Auszug aus dem 31. Psalm. Ich verlasse mich auf den Herrn, ich will jubeln und über deine Huld mich freuen, denn du hast mein Elend angesehen, du bist mit meiner Not vertraut. Herr, ich suche Zuflucht bei dir, lass mich doch niemals scheitern, rette mich in deiner Gerechtigkeit.
In te, Domine, speravi, non confundar in eternum. In justitia tua libera me. Ego autem in domine.